Auch ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen und freue mich, dass wir weitermachen dürfen in der Apostelgeschichte heute Morgen in unserer Predigtreihe. Und ich vermute mal, die allermeisten von uns kennen die Idee eines Notfallkontaktes. Also ein Kontakt, den man irgendwo angeben kann, dass im Ernstfall entsprechend schnell Hilfe gerufen werden kann und jemand kontaktiert werden kann. Vielleicht kennen wir das aus der Schule oder von Freizeiten, wo die Eltern eine Nummer als Notfallkontakt angeben müssen. Oder vielleicht kennen wir auch den Notfallknopf, der gerade bei älteren Menschen oft Verwendung findet, ja, sodass, wenn etwas passiert, gleich Hilfe gerufen wird. Oder bei modernen Handys ist es auch heutzutage so, dass man einen Notfallkontakt einrichten kann, sodass dann entsprechend ohne Entsperrung des Handys jemand gerufen werden kann. Und ich weiß nicht, ob ihr Menschen seid, die einen solchen Notfallkontakt haben, die einen Menschen angegeben haben, sodass im Ernstfall also jemand zur Hilfe kommt. Aber es gibt einen Notfallkontakt, den jeder von uns auf jeden Fall haben sollte. Eine Person, die für dich, vor allem als Christ, als Kind Gottes, zu jeder Tag- und Nachtzeit bereitsteht. Und dabei geht es nicht in erster Linie um Notfälle, wie ein schlimmer Unfall oder irgendwelche äußeren Umstände, zumindest nicht primär, sondern es geht um jegliche Lebenssituation, die uns im Leben begegnen, bei denen andere Menschen ganz oft machtlos neben uns stehen und uns nicht helfen können. Die Rede ist von Gott selbst. Er ist der beste Notfallkontakt, den man nur haben kann. Es gibt keine Lebenssituation, mit der er überfordert wäre. Es gibt keine Lebenslage, die er nicht in der Hand hätte. Und es gibt auch keine Not, die für ihn zu groß wäre, um Hilfe schenken zu können. Und natürlich will Gott viel mehr sein als in Anführungsstrichen nur dein Notfallkontakt. Ja, das ist nicht unser Thema von heute Morgen. Er will viel, viel mehr sein. Für viele Menschen ist das ja so, ne? Sie rufen ihn dann an irgendwie, wenn sie ihn gerade brauchen, aber sonst haben sie nichts mit ihm zu tun, davon spricht Gott nicht in der Bibel, aber er will auch unser Notfallkontakt sein. Und jetzt wäre spannend, die Kinder sind gerade runtergegangen, wenn ich jetzt fragen würde, die Kinder wären noch hier und ich würde sie fragen, ob sie die Telefonnummer Gottes kennen. Und ich weiß nicht, ob sie dann was dazu sagen können, spontan jemand, Telefonnummer Gottes, was ist die Telefonnummer Gottes? Ah, also, brauchen wir die Kinder gar nicht. Ich kenne das aus meiner Kindheit noch. Psalm 50, Vers 15, da lädt Gott uns ein mit den Worten, rufe mich an am Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Natürlich, also bevor jetzt jemand wählt oder so, ja, im übertragenen Sinne. Ne? Psalm 50, 15 lädt uns dazu ein. Jeden Notleidenden, was auch immer ihn beschäftigt, was auch immer gerade ihn umtreibt, was auch immer dich heute Morgen umtreibt, ist Psalm 50, 15 die Einladung. Und so ist unser Thema angelehnt an diesen Vers von Psalm 50, 15, heute Morgen, ruft mich an in der Not. Und wir machen weiter in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4. Und wir sind in der Apostelgeschichte ja unterwegs. Und heute sehen wir, wie eine Gemeinde genau davon Gebrauch macht, dass sie Gott gemeinsam im Gebet anrufen. Und dabei sehen wir zum einen, mit welcher Haltung sie sich an Gott wenden. Wir sehen auch, worum sie Gott bitten. Und wir sehen, wie Gott schlussendlich auf beeindruckende Weise reagiert und eingreift. Und ich lade euch ein, dass wir zusammen Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31 lesen. Und da heißt es, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israel, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir sind mitten in dieser Begebenheit in Apostelgeschichte 4. Vor zwei Wochen haben wir gesehen, wie Petrus und Johannes sich plötzlich in Gewahrsam befunden haben und sich verantworten mussten vor diesen Obersten und Hohepriestern und Ältesten der Juden. Und zwar mussten sie sich dafür verantworten, dass sie einen Mann im Namen Jesu geheilt haben und dass sie öffentlich von Jesus geredet haben. Wir haben mitten in dieser Geschichte dieser Mann, der über 40 Jahre von Geburt an gelähmt war und dann geheilt worden ist. So, das ist der Zusammenhang und wir erinnern uns daran zurück, dass dann Petrus und Johannes vor diese Obersten und vor die Ältesten dort mussten und dass sie sie bedroht haben, nicht mehr im Namen Jesu zu irgendeinem Menschen zu reden. Und wir führen uns nochmal den Zusammenhang vor Augen, lesen nochmal die Verse davor, dass wir den Kontext nochmal ein bisschen haben. Ab Vers 18, Apostelgeschichte 4, ab Vers 18, da heißt es, und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Einerseits sehen wir diese bedrohliche Situation, die Petrus und Johannes erlebt haben, ja, diese Androhung, die sie bekommen haben. Auf der anderen Seite sehen wir auch, wie die beiden sich nicht einschüchtern lassen, sondern mutig weiter als Zeugen Jesu unterwegs sind. Und schlussendlich ist es so, das sehen wir da noch, dass sie freigelassen werden und dann kommen sie wieder zurück zu ihrer Gemeinde. Und genau da knüpft unser Predigttext von heute Morgen an. Wir haben das eben gelesen in Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Hier ist es so schön, sie kamen zu den Iren. Ja, und das drückt so schön eigentlich aus, so eine enge geschwisterliche Zusammengehörigkeit, so eine Verbundenheit. Wir sagen das ja manchmal, dass wir von meinen Lieben aussprechen. So ein bisschen in diesem Sinne ist das zu verstehen. Und man kann sich förmlich vorstellen, dass es so ein richtiges Aufatmen für die Gemeinde war, als die beiden Gemeindeleiter hier wieder da waren und sie wieder in ihrer Mitte hatten. So ganz nach dem Grundsatz, den 1. Korinther 12, Vers 26 deutlich macht, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Ja, Freude, Erleichterung, Ruhe, das ist eingekehrt. Und man kann sich vorstellen, ein ganz emotionaler Moment mit vielen Tränen wahrscheinlich und Umarmung und Dankbarkeit, dass sie wieder da sind. Stellen wir uns mal vor, sowas würde uns als Gemeinde passieren. Nehmen wir mal an, Alfred und Imi würden beim Büchertisch aktiv sein. Ja? Sie wären da in der Straße und in der Fußgängerzone und hätten ganz viele Gespräche mit Menschen über Jesus und das läuft eigentlich soweit alles ganz gut und plötzlich kommt die Polizei und führt sie ab. Ja, und sie werden in Gewahrsam gesetzt über Nacht, kriegen den Mund verboten, dürfen nur also bei der Befragung irgendwas sagen, aber sonst müssen sie den Mund halten. Und dazu steht zur Debatte, dass sie möglicherweise bald vor Gericht müssen wegen Volksverhetzung, die ihnen unterstellt wird. Ich glaube, wir können uns gut vorstellen, dass uns das als Gemeinde ganz schön in Unruhe und Schrecken versetzen würde, oder? Also wenn sowas passieren würde. Wir bekämen es mit der Angst zu tun. Angst um die beiden natürlich, Angst um die Gemeinde, Angst auch vielleicht um uns selbst. Und nun käme es so, dass die beiden zwar Strafandrohungen kriegen, aber erstmal wieder entlassen werden. Ja, sie kriegen den Mund verboten, aber dürfen wieder raus. Und dann sind sie sonntags morgens wieder hier und sie erzählen uns, was da alles geschehen ist und welche Auflagen sie bekommen haben. Und ich glaube, wir können uns das vorstellen, ne? Das wäre für uns ein total emotionaler Moment, der von Freude geprägt wäre, dass sie wieder da sind und gleichzeitig wahrscheinlich aber auch eine Situation, die uns ganz schön einschüchtern könnte. Schließlich weiß man ja noch nicht so richtig, wie die Sache dann weiter ausgehen wird. Und wenn wir darüber nachdenken, dann kann es ja sogar sein, dass wir die Nächsten sind, die bedroht werden und die richtig Gegenwind bekommen, die abgeführt werden. Ich glaube, die Frage, die sich in solch einer Situation stellt, lautet, wie geht man denn dann damit um? Mit so einer Situation. Und die frühe Gemeinde hier in Jerusalem ist uns dahingehend ein absolutes Vorbild. Da heißt es in Vers 24 so wunderbar über sie, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Was für eine geniale Reaktion dieser Gemeinde, oder? Inmitten von Bedrohung, inmitten von großer Not, lassen sie den Kopf nicht sinken, sondern sie heben den Blick empor zu Gott und beten Gott gemeinsam an und bringen ihm ihre Not. Und dann heißt es hier so schön, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Das Wort einmütig begegnet uns oft in der Apostelgeschichte. Und wir hatten es schon öfters als Kennzeichen dieser jungen Gemeinde in Jerusalem, dass sie so eine enge Verbindung hatten, so einen Zusammenhalt gehabt haben. Und hier wieder, sie flehen wie mit einer Stimme zu Gott. Und was sie beten, das wollen wir uns etwas näher anschauen. Jetzt ab Vers 24 und wollen es in drei Schritten tun. Und unser erster Punkt heute Morgen heißt, ruf den an, der die absolute Macht besitzt. Und es geht dabei um die Verse 24 bis 26. In Vers 24 lesen wir nochmal, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Es ist gerade am Anfang ihres Gebets hier sehr bezeichnend, dass sie nicht einfach ihre Bitte vorbringen, sondern dass sie den anbeten, zu dem sie beten, ja? Dass sie Gott anbeten, zugleich sich selbst aber auch vor Augen führen, an wen sie sich da eigentlich wenden. Sie sprechen hier von Gott als dem Herrscher. Im Griechischen steht hier das Wort Despotes, und das kennen wir vielleicht, ne? Das Wort Despot. Für uns, denke ich, wahrscheinlich ein bisschen negativ behaftet, aber erstmal steht dieser Ausdruck eigentlich nur für einen uneingeschränkten Herrscher, jemand, der alle Macht hat. Und genau das ist unser Gott, der einzige Herrscher, dem absolut keine Grenzen gesetzt sind. Und das macht uns schon die Schöpfung mehr als deutlich. Und genau davon sprechen sie auch hier, ne? Dass Gott durch seine Kraft und durch sein Wort den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Also alles, was lebt. Das ist das Gesamtzeugnis der Bibel, das sie immer wieder deutlich macht, dass alles, was wir sehen hier auf dieser Erde und auch alles, was wir nicht sehen, von Gott geschaffen wurde. Jetzt können wir so darüber nachdenken, ne? Wenn wir allein über das Universum nachdenken oder die Tiefen des Meeres, dann müssen wir ja sagen, wir sind gar nicht in der Lage, das alles zu erforschen. Ja, wir sind schon einiges weiter als Menschen vor ein paar Jahrhunderten, aber wir kriegen es als kleine Menschen ja noch nicht mal hin, alles zu erforschen, was Gott geschaffen hat. Nicht mal im Ansatz haben wir das geschafft. Wie viel größer muss dann der sein, der das alles gemacht hat? Nehmen wir exemplarisch für das Gesamtzeugnis der Bibel, dass Gott diese Welt geschaffen hat, vier Verse aus Psalm 33, da heißt es, durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie der Damm, legt in Behälter die Fluten. Es fürchtet den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Psalm 33, Vers 6 bis 9 hier. Es hat nur ein Wort gebraucht, und es ist etwas unerforschlich Großes für uns entstanden, ja, durch ein einziges Wort. Der Himmel, die Tiefen des Meeres, es war in einem Moment da. Das ist unbegreiflich für uns, weil wir können es gar nicht vergleichen. Ja? Wir kennen nichts, wo wir sagen, ich sage ein Wort und dann passiert irgendwas. Nee, ich rede mir den Mund fusselig und es passiert nichts, das kennen wir eher. Ne? Nein, aber es ist sowas. Ja? Gott hat ein Wort gesprochen und es war da. Und allein diese Tatsache, die sollte jeden Menschen in Ehrfurcht vor Gott versetzen. Für Menschen, die Gott nicht kennen, kann diese uneingeschränkte Macht Gottes sehr beängstigend sein. Weil wenn er wirklich so mächtig ist, wie das da geschrieben steht, wenn das wirklich stimmt, dann liegt ja auch mein Leben uneingeschränkt in seiner Hand. Und wenn ich aber nicht versöhnt mit ihm bin, sondern Feind ihm gegenüber bin, dann muss ich mich berechtigterweise tatsächlich davor fürchten. Und auf der anderen Seite gilt für jeden, der weiß, dass er durch Jesus Christus zum Kind Gottes geworden ist, dass diese absolute Macht Gottes für ihn total ermutigend sein kann. Warum? Weil ich weiß, dass mein Vater im Himmel nur ein Wort zu sagen braucht und er kann im Handumdrehen jede Situation verändern. Und weil ich weiß, dass derselbe Gott, der durch sein mächtiges Wort diese ganze Schöpfung hervorgebracht hat, dass derselbe Gott mir sein Wort gegeben hat, und hier so in die Hand gibt, ja, seine Zusagen, auf die ich mich zu 100% verlassen kann. Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach, wenn Gott nicht lügen kann, und das kann er nicht, und mir schwarz auf weiß sein Wort gibt und zugleich alle Macht besitzt, das zu erfüllen, dann kann ich ihm absolut vertrauen. Das ist ganz logisch, glaube ich, wenn man diesen Zirkelschluss schießt. Nun dürfen wir das nicht vergessen. Ja? Wir beten, wenn wir beten, dann reden wir mit dem, der die uneingeschränkte Herrschaft des Himmels und der Erde hat, der auch die uneingeschränkte Herrschaft über mein Leben hat und auch über das Leben eines jeden anderen. Das heißt, stellt sich auch die Frage, die David im Psalm 27, Vers 1 stellt, vor wem sollte ich mich fürchten? Bedeutet das, dass wir keine Schwierigkeiten mehr als Christen erleben und keinen Gegenwind. Das bedeutet das nicht. Das ist damit auch nicht gesagt. Das erleben die Christen hier in der Apostelgeschichte ja direkt. Das erleben sie auch im weiteren Verlauf der Geschichte und wir bis heute. Aber das sollte uns nicht wundern, weil der allmächtige Gott selbst von seinen eigenen Geschöpfen Gegenwind erlebt hat. Und er hat das schon weit vorausgesagt. Dazu heißt es in Vers 25 und 26 über Gott in ihrem Gebet, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, seines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sie zitieren an dieser Stelle Psalm 2, Vers 1 und 2 und da hat Gott bereits durch den Heiligen Geist und durch den Mund Davids vorausgesagt, dass Nationen und Völker und Könige und Fürsten gegen ihn aufbegehren werden. Und wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wie sich das zu Jesu Lebzeiten teilweise erfüllt hat. Nebenbei bemerkt ist aber an dieser Stelle interessant, wie die Christen von damals das Alte Testament wirklich als Wort Gottes gesehen haben. Ja, sie haben das 1:1 zitiert ja hier und sie wissen ja, es ist von einem Menschen niedergeschrieben worden, das schreiben sie auch hier, von David, aber sie reden davon, dass es der Heilige Geist war, der durch den Mund Davids geredet hat. Und das darf uns einmal mehr bekräftigen, wirklich daran zu glauben, dass die Bibel wörtlich das Wort Gottes ist. Und es darf unser Vertrauen in die Tatsache stärken, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Das war damals die feste Überzeugung von ihnen, das ist bis heute die feste Überzeugung eines jeden wiedergeborenen Christen. Dass Gott in Psalm 2 schon ungefähr 1000 Jahre vor Christus angekündigt hat, dass Nationen, Völker, Könige und Fürsten gegen ihn aufbegehren werden, das zeigt einmal mehr, dass Gott wirklich allwissend ist. Ja, das bedeutet, dass er alles Vergangene, alles Gegenwärtige und alles Zukünftige bereits weiß, und zwar vollumfänglich. Und weil Gott das alles wissentlich hat so kommen lassen, braucht es uns an seiner absoluten Macht nicht zweifeln lassen. Es ist ihm nicht aus dem Ruder gelaufen oder so. Wenn es darum geht, ob Gott das alles hätte verhindern können, dann ist die Antwort ja, hätte er gekonnt. Aber wenn es darum geht, ob er es verhindern wollte, ist die Antwort nein, er hat das zugelassen, ja, dass Menschen gegen ihn aufbegehren. Und nun schießen uns immer gleich Fragen in den Kopf, wenn wir sowas hören. Ne? Warum hat Gott das so gemacht? Warum macht Gott eigentlich nicht immer Gebrauch von seiner absoluten Macht? Bis heute toben Menschen und Nationen ja gegen ihn. Und die Bibel spricht auch davon, dass es nicht besser wird im Laufe der Zeit, sondern dass die Feindschaft gegenüber Gott von Menschen sogar in dieser Welt immer noch mehr werden wird. Und man kann sich schon fragen, warum lässt Gott sich das gefallen? Und warum müssen so viele Gläubige auch unter Bedrohung stehen, teilweise sogar sterben? Das sind Fragen, die bewegen uns. Und Fragen, die mit Sicherheit auch nicht leicht zu beantworten sind. Aber zunächst einmal muss man deutlich sagen, dass Gott keinerlei Gefallen daran hat, dass Menschen gegen ihn aufbegehren. Alles andere als das. Ja, und wir müssen auch, glaube ich, festhalten, dass Gott keinen Gefallen daran hat, wenn seine Kinder leiden. Aber gleichzeitig scheint das der Weg zu sein, wie Gott schlussendlich am meisten verherrlicht wird. Jemand hat mal auf die Frage nach den Warum-Fragen gesagt, die Antwort auf jede Warum-Frage ist letztendlich zur Ehre Gottes. Das mag für uns zutiefst unbefriedigend sein, ja, weil wir das nicht alles durchleuchten können, aber wenn das Ziel der ganzen Schöpfung ist, dass sie Gott ehrt und Gott verherrlicht, dann gilt es auch für die Geschichte dieser Welt mit allen Aufs und Abs, wovon Gott bereits im Voraus geredet hat. Und wir sollten uns nicht wundern, ja, auch wenn wir den Plan vielleicht anders gemacht hätten, sollten uns nicht wundern darüber, dass es Gegenwind gibt. Jesus selbst hat es zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 18 gesagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die Bibel spricht deutlich davon. Zugleich gibt uns die Bibel als leidende Gläubige aber auch eine Perspektive, dass unser Glaube durch Schwierigkeiten und durch Erprobungen fester und reiner und sogar wertvoller wird. Und der erste Petrusbrief, der hat genau das zum Thema. Und ich glaube, wenn wir ins Leben vieler Gläubigen hineinschauen, dann können sie das aus ihrem eigenen Leben bezeugen. Selbst Jörg hätte das sehr deutlich bezeugen können, ja, dass sein Glaube fester und reiner und wertvoller geworden ist. Und es war schön für uns zu sehen, dass wir Anteil daran haben durften, einfach zu sehen, wie Glaube wirklich reift und wächst in seinem Leben. Die Gläubigen hier in der Apostelgeschichte sind genau in solch einer Situation der Erprobung, aber anstatt, dass sie sich jetzt an der Frage nach dem Warum aufhalten, erinnern sie sich einfach daran, dass Gott im Alten Testament bereits Gegenwind angesagt hat. Und zugleich wenden sie sich an den, von dem sie wissen, dass er auch hier und heute zu 100% alles in der Hand hat und der Herr der Lage ist. Und ich denke, sie werden an dieser Stelle für uns zum Gebetsvorbild. Zum einen darin, dass sie sich gleich an Gott wenden in dieser Notsituation, aber auch darin, wie sie sich an Gott wenden, in welcher Art und Weise. Und jetzt wäre es falsch, ein Gesetz daraus zu machen, dass Gebet immer mit Lobpreis beginnen muss. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dass die Anbetung Gott gegenüber in unseren Gebeten oft sehr, sehr kurz kommt. Dabei ist er doch aller Anbetung würdig. Und allein deshalb lohnt es sich oder wäre es richtig, ihn anzubeten. Aber zugleich ist es sogar so, dass es unserer Seele gut tut, wenn wir uns vor Augen führen, welche Macht und welche Stärke und welche Liebe der für uns hat, zu dem wir da beten, an dem wir uns wenden dürfen. Es ist ja äußerst spannend und es ist eigentlich auch fast ein bisschen paradox, dass wir einerseits theoretisch wissen, dass Gott uns liebt und alle Macht besitzt, aber zugleich das Ganze so ausblenden können, dass uns über Tage hinweg Sorgen so sehr auffressen, als wäre ich komplett allein auf mich gestellt. Ja, als würde ich den absoluten Herrscher dieser Welt nicht kennen. Wir schaffen es irgendwie auseinander zu dividieren. Ja? Und umso erleichternder ist es aber doch dann, wenn wir uns bewusst unter die mächtige Hand Gottes demütigen dürfen, indem wir alle unsere Sorge auf ihn werfen, um dann erleben dürfen, er ist besorgt für euch. Das macht 1. Petrus 5, Vers 6 und 7 so schön deutlich. Die bewusste Erinnerung, wohin wir unsere Anliegen bringen, die macht ganz viel mit unserer eigenen Seele. Übrigens ist interessant, dass ja auch das Vaterunser nicht mit einer Bitte beginnt, sondern mit Anbetung. Ne? Da heißt es, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann geht es erst um die Bitten. Und wir dürfen uns an dieser Stelle neu ermutigen und auch gleichzeitig herausfordern lassen, uns zu fragen, wo gehe ich denn eigentlich hin mit meiner Not? Versuche ich die Dinge erstmal lange mit mir selbst auszumachen vielleicht, erstmal alles zu managen, oder wende ich mich schnell an meinen allmächtigen Vater im Himmel? Muss ich die Dinge selbst in der Hand haben und behalten? Oder bin ich bereit, mich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen? Ja, bitte ich ihn um seine Fürsorge? Oder bin ich vielleicht zu stolz? Wenn wir an Sorgen festhalten und daran klammern und alles selbst in der Hand haben wollen, dann ist es letztendlich so, dass wir Gott da nicht reinfuschen lassen wollen. Ja? Und es ist eine gewisse Form von Stolz unter Umständen. Das können wir uns fragen. Zum anderen wollen wir uns auch neu anspornen lassen, zu überlegen, welchen Platz hat denn die Anbetung Gottes eigentlich in meinem Gebetsleben? Ja, und wie kann ich darin wachsen, dass meine Anbetung Gott gegenüber als Christ verstärkt wird? Ich habe in einem Buch, ich glaube, es war das Buch Streben nach Gottseligkeit oder Streben nach Gottesfurcht heißt es jetzt, mal die Idee gelesen, dass man sich bewusst Stellen aus der Bibel heraussucht, in denen Gott angebetet wird. Und ich habe mal exemplarisch drei Stellen mitgebracht, was sowas sein könnte, zum Beispiel Psalm 97 oder Jeremia 32, 17 bis 22 oder Offenbarung 5. Ja, und es gibt viele, viele weitere. Und ich will uns ermutigen, beim Bibellesen mal darauf zu achten, was solche Anbetungsstellen sind und sie herauszusuchen, rauszuschreiben und dann zu Beginn einer persönlichen stillen Zeit oder einer Gebetszeit solch eine Stelle mal vorzunehmen, sie zu lesen und dann über der offenen Bibel Gott anzubeten, diese Worte aufzugreifen, wie Gott da beschrieben ist, und das in eine eigene Anbetung übergehen zu lassen, sich anregen zu lassen dadurch. Und das kann man sehr gut persönlich machen und es kann die Anbetung Gottes gegenüber fördern in meinem eigenen Gebetsleben, aber es kann auch gut in Gebetsgemeinschaften gemacht werden. Also wo wir ganz bewusst den Fokus zunächst mal auf den Herrn lenken wollen, in der Zweierschaft vielleicht, vielleicht auch in der Ehe, wenn man zusammen betet, im Hauskreis, in der Gebetsstunde, wo auch immer man zusammenkommt zum Gebet. Aber es ist so schön, wir dürfen ganz bewusst den anrufen, der die absolute Macht besitzt. Und es hilft uns, wenn wir uns das vor Augen führen. Damit geht eine zweite Sache einher, die uns hier in Apostelgeschichte 4, Vers 27 und 28 deutlich wird. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der heißt, ruf den an, der die Geschehnisse lenkt. Gott hat nicht nur alle Macht, sondern trotz der Verirrungen der Menschheit kommt er absolut souverän mit dem Geschehen der Geschichte an sein Ziel. Ja, er kommt an das Ziel, was er sich vorgenommen hat, obwohl es ganz vieles in dieser Welt gibt, was drunter und drüber geht. In Vers 27 haben wir eine nähere Erläuterung jetzt, wie die Nationen, die Völker, die Könige und Fürsten sich gegen Gott und seinen Gesalbten versammelt haben. Davon war in Vers 25 und 26 ja die Rede. Und jetzt heißt es in Vers 27, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. In Psalm 2 wurde das angekündigt. Und was dort im Psalm 2 angekündigt wurde, das findet im Widerstand gegen Jesus eine gewisse Erfüllung. Jesus ist der heilige Knecht Gottes, der zum König von Gott gesalbt wurde. Das sind diese zwei Perspektiven, die hier gleich drin sind. Zwei Perspektiven, die uns im Alten Testament immer wieder begegnen, aber auch im Neuen Testament. Zum einen Jesus als der Gottesknecht, wie ihn vor allem Jesaja ab Kapitel 42 beschreibt. Viele, glaube ich, kennen diese Beschreibungen von dem Gottesknecht. Und zum anderen ist hier die andere Perspektive Jesus als König, wie er zum Beispiel in 2. Samuel 7 oder Zacharja 9 oder vielen anderen Stellen angekündigt wird. Und dann haben wir hier Vers 27 folgende Zuordnung zu dieser Voraussage aus Psalm 2. Grundsätzlich kann man sagen, dass Herodes als König Israels stellvertretend für Israel steht und Pontius Pilatus als römischer Statthalter stellvertretend für die Nationen. Zugleich war in Vers 26 die Rede von Königen, die gegen Jesus aufstanden, gegen den Gesalbten, und das hat sich in König Herodes erfüllt, und von Fürsten, die sich gegen ihn versammelt haben, worunter sich auch Pontius Pilatus zählen lässt. Und dann waren da ja noch die Römer, die schlussendlich Jesus ans Kreuz geschlagen haben, und dann war da noch das Volk Israel, die alles daran setzten, dass Jesus ans Kreuz gebracht wurde. Wenn wir uns also die Frage stellen würden, wer hat Jesus eigentlich ans Kreuz gebracht, könnten wir gleich mehrere Antworten darauf geben. Ist gar nicht so leicht, ja, von diesem Text her. Wir könnten sagen, Pilatus war es, könnten sagen, die Römer waren es, könnten auch sagen, die Juden waren es, und das wäre alles richtig. Entfernter vielleicht sogar Herodes. Und tatsächlich war es ja so, ne, die Juden beschuldigten Jesus, Pilatus gab ihn frei, die Römer führten die Kreuzigung durch, also wir könnten das alles sagen. Aber wenn wir noch ein bisschen weiter denken, dann kommen sogar wir ins Spiel in dieser Frage, wer hat Jesus eigentlich ans Kreuz gebracht? Und ich will dazu gerne in 1. Petrus 2, Vers 24 mal mit uns hineinschauen. Da heißt es über Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Hier ist die Rede von unseren Sünden. Und damit sind wir mit im Boot. Von deinem und meinem Versagen, indem wir Gott und seine Gebote missachtet haben. Indem wir ihm gegenüber unglaublich schuldig geworden sind. Und genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat sich meine Sünden aufgeladen, auf die Schultern. Und er ist an meiner Stelle den Weg ans Kreuz gegangen, den ich eigentlich verdient gehabt hätte. Er trug meine Strafe. Das heißt, ich kann mich gar nicht aus der Affäre ziehen in dieser Frage, wer hat Jesus eigentlich ans Kreuz gebracht? Ja, entfernter, es war auch meine Sünde. Aber er hat aus Liebe meine gesamte Sündenlast auf sich genommen. Er hat sie mir abgenommen und sich aufgeladen. Und für jeden, der zu ihm kommt und seine Sünde ehrlich vor ihm bekennt und ihn um Vergebung dafür bittet, wird diese Befreiung zuteil. Ja, wenn ein Mensch diese stellvertretende Rettung von Jesus annimmt, was er dort getan hat, und sein Leben ihm als Herrn anvertraut, dann muss er nicht mehr selbst für seine Sünde die Strafe bezahlen. Nein, dann hat sie jemand anderes getragen. Dann hat sie Jesus getragen. Und dann zählt, dass wir schon vollkommen gerecht vor Gott gemacht worden sind durch ihn. Aber hier in 1. Petrus 2, 24 wird auch deutlich, dass Jesus nicht nur für mich ans Kreuz gegangen ist, dass ich einfach so weiter unter der Knechtschaft der Sünde lebe, weiter wie bisher, sondern er hat mich in einen neuen Stand hineinversetzt. Und in diesem neuen Stand, der in Jesus Christus jetzt für jeden gilt, der ihn angenommen hat, darf ich darin wachsen, ein Leben zu leben, was Gott gefällt. Und vielleicht sitzt du hier heute und denkst, okay, also ich glaube tatsächlich das noch so gar nicht, dass Jesus für meine Sünde ans Kreuz gegangen ist und ich habe ihm auch noch nicht mein Leben als Herrn anvertraut. Und wenn es dir so geht, dann will ich dich einladen, dich weiter auf die Suche zu machen, dich dahin zu bewegen, zu überlegen, wer war dieser Jesus, der vor 2000 Jahren ungefähr ans Kreuz gegangen ist. Was hat es damit auf sich? Und gerne auch nach dem Gottesdienst ins Gespräch zu kommen, vielleicht mit jemandem, den du kennst, oder ich bin auch dafür gerne bereit. Vielleicht geht es auch jemand so, dass er sagt, ich glaube schon, dass ich als Sünder vor Gott nicht bestehen kann. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, dort ans Kreuz gegangen ist, aber ich habe mein Leben ihm noch nicht als Herrn anvertraut. Und wenn es dir so geht, dann stell dir doch mal die Frage, was hindert es dich eigentlich, ganze Sache zu machen? Und dann gibt es eine Menge von uns heute Morgen, die wir hier sitzen, die voller Freude das so sagen können. Ja, Jesus hat meine Sünde am Holz hinaufgetragen. Und das ist wunderbar. Er ist für mich gestorben. Er hat den vollen Preis bezahlt. Und wir dürfen uns fragen, ob wir eigentlich aktiv noch das gleiche Ziel im Leben verfolgen, das Gott in unserem Leben damit verfolgt. Nämlich, dass ich den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit lebe. Wachse ich auf dieser neuen Grundlage in Christus nach wie vor darin, Gott wohlgefällig zu leben. Ja, diese neue Grundlage ist gelegt und die bleibt und steht fest, aber ich darf darauf jetzt wachsen. Und wir dürfen uns fragen, auch als langjährige Gläubige, wie steht es da um unser Wachstum? Auf die Frage, wer hat Jesus eigentlich ans Kreuz gebracht, gibt es also ganz verschiedene Antworten, das sehen wir. Aber eine letzte, die fehlt uns eigentlich noch. Und wir sehen sie in Vers 28. Und ich lese nochmal des Zusammenhangs wegen Vers 27 und 28 im Ganzen. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israel, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Vers 28 macht deutlich, dass es schlussendlich Gott selbst war, der Jesus in seinem souveränen Plan ans Kreuz gebracht hat. Auch wenn es sündige Menschenhände waren, in die Jesus überliefert wurde und schlussendlich auch ans Kreuz geschlagen haben, so war es doch Gott, der seine Hand da im Spiel hatte. Das bedeutet, damals wie heute, zu keiner Zeit, dass wir nicht Verantwortung für unser Tun und Lassen und Entscheiden vor Gott haben und übernehmen müssen. Die Bibel spielt die Verantwortung des Menschen gegenüber dem souveränen Plan Gottes niemals aus. Und weil die Bibel das nicht tut, sollten wir das auch nicht tun. Aber es heißt hier ja trotzdem in Vers 28, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Das heißt, dass Jesus am Kreuz gelandet ist, das war kein Zufall, das war auch kein Scheitern und erst recht war es nicht etwas, was Gott außer Kontrolle geraten ist. Nein, es war der Ratschluss Gottes, so heißt es hier. Man könnte es auch übersetzen mit der Plan oder die Absicht oder der Wille oder das Vorhaben Gottes. Und dabei war es nicht so, dass Plan A gescheitert ist, ja, weil Adam und Eva ihm da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht haben oder so. Und da musste halt irgendwie ein Plan B her. Nein, vielmehr hatte Gott von Ewigkeit her den Plan, dass er Jesus eines Tages auf diese Erde senden wird, um uns zu erlösen. Und auch hier könnten wir wiederum an der Frage hängen bleiben, warum macht Gott das so? Na, hätte er die Geschichte nicht ganz anders schreiben können? Ja, hätte er. Ja, aber auch auf diese Warum-Frage bleibt schlussendlich nur die Antwort zu seiner Ehre. Darum dreht sich diese ganze Welt, diese ganze Schöpfung. Und ich vermute mal, wir kennen alle diese Überlegungen. Ne? Warum macht Gott das so und nicht anders? Und ich kann die so gut verstehen, ich kenne die sehr gut. Aber es darf uns Mut machen und wir dürfen uns sogar darauf freuen. Wenn ich eines Tages bei ihm bin, dann wird alles klar sein. Dann werde ich ihn ohne jeglichen Zweifel, ohne jegliche Fragen, voller Staunen und voller Freude anbeten. Und ich freue mich darauf, wenn das so sein wird. Ja, viele Fragen, die uns quälen und beschäftigen, die sind dann nicht mehr, weil wir mit eigenen Augen sehen werden. Und ich habe das schon öfters gesagt, glaube ich, ich bin davon überzeugt, es gibt keine verbitterten Menschen im Himmel, die Gott dann sagen, übrigens hast du das falsch gemacht. Ja, sondern wir werden sehen und werden anbeten. Und solange gilt es, ihm zu vertrauen. Wenn wir innerhalb der biblischen Geschichte denken und vor allem über das Wesen Gottes nachdenken, wie er sie uns vorstellt in der Bibel, dann wird uns sehr klar deutlich, dass kein Weg daran vorbeigeführt hat, dass Jesus schlussendlich als der sündlose Sohn Gottes kommt und am Kreuz stirbt, um uns eine ewige Erlösung zu erwerben, ewige Erlösung zu bewirken. Nun gab es in der Vergangenheit immer wieder Menschen, die versucht haben, Gottes Pläne zu durchkreuzen. Wir sehen das im Alten Testament, man kann zum Beispiel im Buch Esther das gut nachvollziehen, im Buch Daniel, bis dahin, dass der Plan der Menschen ja auch damals, zu Lebzeiten Jesu war, dass sie ihn einfach aus dem Weg räumen. Und jeder Plan von Menschen, Gottes Pläne zu durchkreuzen, ist früher oder später gescheitert. Und das sollte uns einerseits nicht wundern, und auf der anderen Seite Mut machen. Schauen wir nochmal in zwei Verse aus Psalm 33 dazu. Psalm 33, Vers 10 und 11, da heißt es, der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Was auch immer Menschen sich erdacht haben, was sie im Schilde führen, am Ende wird der Ratschluss des Herrn zustande kommen. Seine Pläne sind weder damals noch heute zu durchkreuzen. Das heißt, er lenkt alle Geschehnisse der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft. Und das darf uns Mut machen, auch in Zeiten, in denen wir leben. Und damit ist nicht ausgespart, dass es drunter und drüber gehen mag in dieser Welt. Davon spricht die Bibel auch sehr, sehr deutlich. Aber es ist sehr unterschiedlich, wenn wir diese Perspektive einnehmen, wie wir das Weltgeschehen bewerten. Auch wie wir die aktuelle politische Situation bewältigen oder beziehungsweise damit umgehen. Es mag unterschiedlich sein, wie stark uns das beschäftigt. Ja, da ist ja ein Überraschungspaket nach dem nächsten, was da zutage tritt. Und vielleicht ist auch hinter verschlossener Tür schon irgendeine Planung, von der wir noch gar keine Ahnung haben. Und auch die Bundestagswahlen im Februar am 23. Das bleibt bis zuletzt spannend. Wir wissen das alles nicht. Und es kann einen alles in Unruhe versetzen, was in dieser Welt los ist. Und es kann einem große Not machen. Und ich glaube, mancher Christ, der hat auch das Potenzial, sich davon gefangen nehmen zu lassen, sich mehr mit dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen und sich da verrückt zu machen, als mit dem, der das Weltgeschehen in seiner Hand hält und dessen Ratschluss am Ende zustande kommen wird. Aber Ruhe findet nur der, der in der Gewissheit lebt, dass Gott tatsächlich die Geschehnisse lenkt und absolut in seiner Hand hat. Und das gilt nicht nur für das große Weltgeschehen, das Gott eines Tages ans Ziel bringen wird. Das wird er tun. Sondern das gilt auch für die kleinen Geschehnisse meines und deines Lebens. Und wenn ich die Gewissheit habe, dann kann ich auch in jeder Lebenssituation mich dem anvertrauen, der auch jede Faser meines Lebens in seiner Hand hat und der mit seinem Ziel, mit mir zu seinem Ziel kommen wird. Ich glaube, wenn wir in diese Welt schauen und in die Geschichte der Bibel hineinschauen, in diese Menschheitsgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott das auf der großen Bühne dieser Welt immer wieder bewiesen hat, dass er die Geschehnisse lenkt. Und das darf mich gewiss machen, dass er auch auf der kleinen Bühne meines Lebens die Geschehnisse lenkt und tatsächlich die gute Regie führt. Und deshalb rufen wir den an, der die Geschehnisse lenkt. Neben diesen beiden ersten Punkten, die den Blick auf Gottes Wesen richten, vielmehr wollen wir jetzt noch auf einen letzten zu sprechen kommen. Und da geht es um die Bitte der Gemeinde, wie sie sie äußern. Unser dritter Punkt heißt, ruf den an, der die Hilfe des Geistes schenkt. Es ist beachtlich, das haben wir schon gesehen, ne, dass sie sich zunächst die Macht und die Größe und die Souveränität Gottes vor Augen geführt haben und dann in Vers 29 und 30 zu folgendem Gebet kommen. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und nun, Herr, sagen sie, auf der Grundlage, wer du bist und was du vermagst zu tun. Klingt hier fast so ein bisschen wie so, als würde jemand seinen großen Bruder holen, ne, und sagen, hier, der hat mich geärgert, regel das mal für mich. So ist das nicht zu verstehen. Vielmehr ist es ja spannend, welche Bitte sie hier äußern, ne, vor Gott. Sie wissen, dass Gott das regeln kann. Sie sagen jetzt nicht hier, ja, die haben uns geärgert, räum die mal aus dem Weg oder so, lass sie am besten im Erdboden versinken und das war's dann. Nein, was sagen sie? Herr, sieh an ihre Drohungen. Das heißt, sie äußern ihre Not gegenüber Gott. Sie nennen das beim Namen, aber dann sagen sie weiter und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das heißt, sie beten noch nicht mal um leichtere Umstände, sondern sie beten dafür, dass sie sich nicht einschüchtern lassen, als mutige Zeugen in dieser Welt für Jesus unterwegs zu sein. Es bedeutet unterm Strich ja sogar, dass ihre Sorge gar nicht so sehr um ihr eigenes Leben war, sondern ihre größere Sorge war, dass das Evangelium sich nicht weiter verbreitet. Und das ist ein ganz edles Vorbild von Christen, von Hingabe, oder? Wenn man da so drüber nachdenkt. Ich vermute mal, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, vielleicht viele von euch auch, wir würden wahrscheinlich die Gewichtung in unserem Gebet anders setzen. Wir beten ja so oft um Erleichterung der Umstände, aber manchmal verlieren wir den Blick auf das viel größere und wichtigere Ziel, nämlich das Wachstum des Reiches Gottes. Und versteht mich da nicht falsch in der Hinsicht, man darf um leichtere Umstände beten, um Erleichterung. Ja? Das dürfen wir alles vor dem Herrn ausschütten. Aber es wäre doch noch viel schöner, wenn ich das so von Herzen beten könnte. Herr, schenk mir als deinem Knecht mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden. Freimütigkeit könnte man auch übersetzen mit Unerschrockenheit, frei heraus. Ja? Also ganz im Sinne von ohne Menschenfurcht. Ohne, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie andere das finden, was ich da sage, wenn ich zu Jesus gehöre. Ohne, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob das Evangelium anderen Leuten auf die Füße treten könnte, ohne die Konsequenzen zu fürchten, die das vielleicht haben könnte, wenn ich mich klar zu Jesus stelle. Und so schnell lassen wir uns doch als Zeugen Jesu einschüchtern. Manchmal sind es ganz offensichtliche Menschenstimmen, die uns vielleicht zurückgewiesen haben, zurückgedrängt haben. Aber ich glaube, noch viel öfter ist es tatsächlich die Menschenfurcht. In dem Sinne, was könnte alles wie passieren und was könnte wie sein? Ja? Wie könnte der oder die reagieren? Würde er sich lustig machen über mich, wenn ich das sage? Würde sie mir vielleicht die Freundschaft kündigen? Werde ich dadurch aus irgendeiner Gruppe einfach ausgeschlossen? Kein Teil mehr daran. Ja, und was passiert, wenn sie mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann? Und was ist, wenn mir die richtigen Worte fehlen, sodass ich da auf dem Schlauch stehe, wenn ich eigentlich was weitergeben wollte? Und, ach ja, ich bin auch nicht so begabt wie der oder der Zeuge Jesu, also sollen das lieber andere machen. Ja, wir kennen, glaube ich, solche Gedanken, die uns einschüchtern und die uns auch irgendwie schwach machen. Und das ist auch erstmal gar nicht unnormal, dass das so ist. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Gehe ich in solchen Situationen überhaupt ins Gebet? Das ist so eine grundsätzliche Frage des Umgangs. Und wenn ja, was bete ich denn dann? Herr, schick jemand anders hin und schenk ihm vor allem viel Freimütigkeit. Sowas zum Beispiel. Ja. Oder schenk doch, dass sie mich freudig annehmen und das begeistert hören, was ich da sage. Ist das mein Gebet? Oder bete ich, Herr, schenk mir als deinem Schwachen und bedürftigen Knecht, dass ich dein Wort mit aller Freimütigkeit reden kann. Die Zeugen damals, die Zeugen Jesu von damals, die sind uns ein großes Vorbild darin. Und wir wollen uns anstecken lassen von diesen Zeugen Jesu von damals als Zeugen Jesu von heute. Beachtlich ist bei der Gemeinde hier, dass sie ja nicht nur für Johannes und Petrus um Freimütigkeit gebetet haben, sondern sich selbst auch mit einbezogen haben. Spätestens in Vers 31 wird das deutlich. Das heißt, jeder von ihnen hat für sich gesehen, dass er die Verantwortung hat, das Wort Gottes, das Evangelium weiterzugeben. Aber ihr Gebet geht in Vers 30 noch ein bisschen weiter. Dort beten sie darum, dass Gott seine Hand ausstreckt zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und wir hatten das schon in einer anderen Predigt und werden auch in Apostelgeschichte 5 ab Vers 12 nochmal darauf zu sprechen kommen, dass Gott gerade in dieser frühen Zeit der Ausbreitung des Evangeliums durch Zeichen und Wunder die Botschafter des Evangeliums bestätigt hat in einer besonderen Weise und auch die Botschaft bekräftigt hat. Gerade Zeichen haben ja den Sinn, dass sie auf etwas oder auf jemand hinweisen sollen. Und deshalb war in Kapitel 4, das haben wir schon gesehen, in Bezug auf diesen geheilten Gelähmten öfters die Rede davon, dass ein deutliches Zeichen an ihm geschehen ist. Es war nicht zu leugnen, dass da etwas geschehen ist. Ja? Sie mussten ihn deshalb sogar freilassen. Und diese apostolische Zeit, die war dahingehend eine ganz besondere Epoche von Zeichen und Wundern, sodass wir in Apostelgeschichte 5, Vers 12 dann davon lesen, dass durch die Hände der Apostel viele Zeichen und Wunder unter dem Volk geschahen. Es war damals besonders. Trotzdem kann natürlich der Herr, wenn er will, auch heute noch Zeichen und Wunder geschehen lassen. Und er kann auch die Ausbreitung des Evangeliums damit noch bekräftigen. Und manchmal tut er das, und wir haben es auch schon erlebt hier in der Gemeinde. Ich denke, gerade die Geschichte von Jörg ist eine ganz besondere, die genau das auch zum Ausdruck bringt. Aber viel wichtiger als Zeichen und Wunder als solches ist die Verbreitung von Gottes Wort. Und genau auf dieses Anliegen reagiert Gott in Vers 31 unmittelbar, wenn es dort heißt: Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Krasse Vorstellung, oder? Die beten und auf einmal vibriert das, wo die sind. Da gibt es ein Erdbeben irgendwie, ja, und Gott greift da so merklich ein. Stellen wir uns mal vor, das würde so in der Gemeindestunde bei uns passieren. Ne? Wir beten am Ende der Gemeindestunde noch. Manch einer denkt schon, boah, müssen wir jetzt noch beten irgendwie so. Ja? Und dann beten wir und auf einmal vibriert das Gemeindehaus. Ich glaube, das wäre äußerst beeindruckend. Jetzt war das damals nicht so, dass das alle Tage war, sondern es war was Außergewöhnliches. Aber es zeigt einmal mehr, dass unser Gebet nichts Kraftloses ist, sondern dass Gott Gebet hört und dass er auch reagiert. Und gerade wenn wir gemeinsam als Gemeinde beten, dann liegt da ein besonderer Segen drauf, wenn wir uns mit einer Stimme an Gott wenden. Diese Erfahrung, die die Christen damals gemacht haben, hat sie mit Sicherheit mit tiefer Ehrfurcht erfüllt. Aber nicht nur das, Gott erhört ihre Bitte um Freimütigkeit. Nicht indem er die Umstände ändert, sondern indem er ihnen die Hilfe und Kraft des Heiligen Geistes gibt. Hier heißt es ja, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Woher kommt Freimütigkeit für Zeugen Jesu? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das steht ganz im Einklang mit Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus schon gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und sie erleben das hier einmal mehr. Nun ist es interessant, dass wir an dieser Stelle eigentlich ein Beispiel, ein wunderbares Beispiel von einer Verheißung haben, die Jesus selbst gegenüber seinen Jüngern und auch im erweiterten Sinne uns gegenüber gemacht hat. Lukas 11, Vers 13 hat Jesus gesagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das darf uns Mut machen, unseren himmlischen Vater anzurufen und ihn zu bitten, ihm unsere Not zu bringen. Und dabei kann es sein, dass er nicht unbedingt auf meine Bitte exakt reagiert und nicht unbedingt meine Not hinwegnimmt, sondern dass er mir etwas Größeres gibt, nämlich sich selbst, seinen Heiligen Geist. Der Geist, der neue Kraft schenkt, der Geist, der aufbaut, der ermutigt und der Geist, der hilft, für den Herrn zu leben, in welcher Lebenssituation auch immer wir stecken. Ruft mich an in der Not, war unser Thema von heute Morgen. Wir haben drei Dinge gesehen. Erstens, ruft den an, der absolute Macht besitzt. Zweitens, ruft den an, der die Geschehnisse lenkt. Und drittens, ruft den an, der die Hilfe des Geistes schenkt. Und ich will schließen heute Morgen mit einem Gebet aus Psalm 57, Vers 2 und 3. Vielleicht ein Gebet, wie auch immer es dir gerade geht, was du zu deinem eigenen machen kannst und mitnehmen darfst. Und ich will damit schließen und anschließend gerne mit uns dann gemeinsam beten. Da heißt es im Psalm 57, Vers 2 und 3, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Ich bete mit uns. Lieber Vater, wir haben heute Morgen einmal mehr gesehen, wie groß und wie mächtig du bist. Du bist der Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, alles, was wir sehen, aber auch so vieles, was wir nicht sehen. Und allein wenn wir in diese Schöpfung hineinschauen, dann sehen wir, dass wir super klein sind im Gegensatz dazu, wie groß du sein musst, Herr, und wie groß das ist, was du geschaffen hast. Und wir danken dir auch dafür, dass wir sehen dürfen, dass du, auch wenn so vieles in dieser Welt passiert, was wir nicht verstehen, dass du trotzdem die Geschehnisse lenkst, dass du zum Ziel kommst und dass du wirklich absolut alles unter Kontrolle hast, Herr. Und du weißt, dass ein jeder Mensch herausgefordert ist, sich dir gegenüber zu positionieren, zu schauen, wie er zu dir steht und dass du einem jeden mit offenen Armen begegnest und sagst, dass er zu dir kommen darf und seine Schuld bei dir loswerden darf und mit dir versöhnt werden darf. Aus Feindschaft wird Kindschaft, Herr. Und das ist wunderbar und habe Dank dafür, dass das so viele von uns erleben durften und dadurch eine Geborgenheit haben dürfen, eine Sicherheit haben dürfen bei dir, eine Ruhe, die diese Welt nicht kennt, sondern die nur bei dir zu finden ist. Und ich will beten für jeden auch, der das für sich noch nicht so sagen kann und am Fragen ist, am Suchen ist, dass du ihm begegnest und wirklich die Augen dafür öffnest, dass du auch für seine Schuld am Kreuz den Preis bezahlt hast, Herr Jesus, und dass er angenommen werden darf bei dir und sich dir anvertrauen darf. Und Herr, du siehst auch, wo ein jeder von uns gerade herausgefordert ist im Leben, wo wir Not leiden, wo uns die Dinge völlig überrollt haben vielleicht und wir ja irgendwo auch nicht mehr so richtig weiter wissen, Herr. Und ich will dich bitten, dass du den Trost schenkst, den wir erstmal nicht greifen können, aber der trotzdem real ist, der da ist, und dass du Licht ins Dunkel unserer hoffnungslosen Situation hineinbringst. Ich habe Dank dafür, dass wir dich anrufen dürfen, Dank dafür, dass wir dich anbeten dürfen und dass du selbst unsere Seele dadurch aufbaust und uns stärkst durch deinen Geist. Amen.